Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir beten gemeinsam und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, so wie wir jetzt hier sind, sind wir sehr unterschiedliche Menschen und kommen aus ganz unterschiedlichen Vormittagen und aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und denken auch ganz unterschiedlich über dich. Und ich danke dir, dass deine Gnade und deine Liebe, die wir da gerade besungen haben, dass die jedem von uns gilt, egal wo wir herkommen und wer wir sind und was wir über dich denken. Und wir hoffen und glauben, dass deine Gnade und deine Liebe etwas verändert in dieser Welt. Und wir bitten das für Menschen und Situationen, die wir überhaupt nicht kennen. Die Krisenherde dieser Welt, weit weg von uns, aber die ganze Welt betreffend. Wir bitten dich um Veränderung. Wir bitten dich, dass für Leute, die wir gut kennen, die jetzt aber nicht hier sind und die an irgendetwas leiden, wir bitten dich um Veränderung und wir bitten dich auch, dass dieser Sonntag uns irgendwie verändert. Wir nicht einfach mit den gleichen Gedanken und den gleichen Gefühlen nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Amen. Ja, so. Wir beginnen nicht mit dem Galaterbrief zuerst mal, sondern mit zwei Worten. Das erste Wort ist das Wort Inspiration. Wunderschönes Wort. Ich nehme an, dir ist schon mal aufgefallen, vielleicht hast du aber noch nicht darüber nachgedacht, wie großartig das ist, dass der Mensch ein Wesen ist, was offen ist für Inspiration. Ich weiß nicht, ob Hunde das auch sind. Wir Menschen auf jeden Fall, offen für Inspiration. Dieser Moment, du sitzt jetzt gerade im Kino, ne? Aber du sitzt auch manchmal zu anderen Gelegenheiten im Kino, wenn Filme laufen, dieser Moment, wo der Abspann läuft, nach einem wirklich guten Film, ist ja nicht immer so, aber nach einer wirklich guten Geschichte vor allem, die dich gepackt hat. So, dieser Moment, wo der Abspann läuft, wo das Licht wieder angeht. Du stehst auf und oft bist du inspiriert. Du bist irgendwie motiviert, manchmal fast ein bisschen heroisch, ab heute werde ich anders leben. So, für den Moment mindestens bist du hingerissen und würdest am liebsten, ja, je nach Film, ne, wozu du jetzt motiviert bist. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der dieses Gefühl kennt nach Kinofilmen. Im April werden wir hier eine Predigtreihe haben, also nach der Reihe, die Corinna gerade angekündigt hat, werden wir eine haben, die sich um die Filme dreht, die heute Abend, ich glaube, das ist heute Abend, einen Oscar bekommen. Wir hoffen, dass die guten Filme einen Oscar bekommen. Sonst müssen wir halt sagen, ja, oder die nominiert waren oder so. Auf jeden Fall, da sind ein paar sehr gute dabei. Und wir wollen uns in dieser Predigtreihe dann inspirieren lassen von diesen Filmen. Von diesen Filmgeschichten. Also angenommen, Entdeckung der Unendlichkeit bekäme einen Oscar, dann nehme ich an, ich habe den Film nicht gesehen, der Film wird dich inspirieren zu lieben. Und zwar auch in schweren Zeiten. So. Oder wenn The Imitation Game einen Oscar bekommt, habe ich jetzt kein Filmplakat dabei, da geht es um diesen Typen, der im Zweiten Weltkrieg so eine Entschlüsselungsmaschine erfindet, um den Feind, die Botschaften zu entschlüsseln. So, wenn du das gesehen hast, dann bist du, nehme ich mal an, ich habe auch diesen Film nicht gesehen, inspiriert, der Welt etwas Großes zu geben. Oder inspiriert, an dich selbst zu glauben, trotz Widerständen. Oder inspiriert, von jetzt an Menschen nicht mehr zu diskriminieren, nur weil sie anders sind. Ich glaube, das kommt alles in diesem Film vor. Oder wenn Birdman einen Oscar gewinnt, dann wirst du diesen Film mit dem festen Vorhaben im Herzen verlassen. Wenn ich mal ein alter Mann bin, werde ich mich nicht über meine frühere Rolle als Superstar identifizieren. Oder so, ja? Das wirst du niemals tun danach diesem Film. Auch eine hilfreiche Lektion. Also worum es mir geht, große Geschichten, große Filme, große Lieder. Gestern saß ich auch in einem Gottesdienst vormittags, ein bisschen unüblich am Samstag, ne, war aber so. Und sang eine Liedzeile, manche von euch kennen die, ich muss die gerade mal kurz ablesen. Wenn am Ende die Kräfte schwinden und meine Zeit dann gekommen ist. Klingt ein bisschen depressiv, ja. Aber diese Zeile. Und neben mir steht ein ganz altes Ehepaar und die singen diese Zeile: Wenn am Ende die Kräfte schwinden und meine Zeit dann gekommen ist. Und ich hatte dieses Ehepaar am Abend vorher kennengelernt. Und er schon sehr schwach, dem das Reden schwerfällt, das Worte finden, der manchmal Tränen in die Augen bekam bei Worten, wo man denkt, warum jetzt? Also er schon sehr schwach, sie noch sehr fit und total verliebt in diesen Mann. Du merktest, du hast hier zwei große Charaktere vor dir irgendwie und er aber gezeichnet vom Schwachwerden. Also ich singe das und sehe die das singen und denke, bin inspiriert, so jemand würde ich gerne sein, wenn ich so alt bin. Also Lieder oder eben Menschen, die man trifft oder Erlebnisse oder vielleicht hoffentlich auch mal einen Gottesdienst können uns inspirieren, unser Leben ändern zu wollen. Also wenn ich heute, das sage ich heute oft, dein Leben ändern, ja, da meine ich nicht damit so sehr, dein Leben ist jetzt ganz furchtbar, es muss ganz alles anders werden, aber das ist ja Inspiration, wir wollen etwas ändern. Mutiger werden, romantischer, sportlicher, ja, klüger vielleicht manchmal sogar, weiß nicht, ob das klappen kann, abenteuerlustiger. So. Ab heute werde ich. Und ich glaube, ich bin sicher, das betrifft nicht nur die Enthusiasten unter uns, sondern die nüchtern, sachlich Unaufgeregten. Auch ihr seid inspirierbar. Jetzt wisst ihr, wo ich bin, ne? Aber auch ihr seid inspirierbar. Das sieht dann wahrscheinlich anders aus. Das Leben haucht euch Impulse ein, die etwas in euch entzünden. Ich will etwas verändern. Manchmal seid ihr sogar viel besser darin, das dann umzusetzen, als wir Enthusiasten. So, das Wesen des Menschen ist eines, das offen ist für Inspiration. Und in manchen Fällen hält diese Inspiration bis zu 3 Tage lang an. Bis zu 3 Tage lang. In manchen Fällen. Dann ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen. So, ich habe die Inspiration jetzt ganz zum Schluss ein bisschen kaputt gemacht, ne? Aber ich werde sie wieder auferstehen lassen am Ende der Predigt. Da brauchen wir dieses Wort. Und wir brauchen das ist nämlich ein wichtiges Wort, Inspiration. Wir brauchen noch ein zweites. Das ist das hier, Geistesgegenwart. Ich erzähle eine Geschichte. Spielt in einer U-Bahn mit einem Rentner und einem betrunkenen jungen Mann. Kannst du dir schon fast vorstellen, wie die Geschichte abgeht? Der alte Mann wird verprügelt werden? Nein. Diese Geschichte ist letzten Sonntag passiert, in der Münchner U-Bahn, da seht ihr irgendwo Theresienwiese. Um 6 Uhr morgens fällt ein 31-Jähriger im Suff ins Gleisbett. Und der 67-jährige Rentner, der heißt Josip Busic, so würde ich es jedenfalls aussprechen, scheint kein deutschstämmiger Name zu sein, und eine 35-jährige Frau sehen das, laufen hin, springen da rein und versuchen, dem Mann rauszuhelfen, schaffen es nicht und der Zug fährt ein. Die Frau klettert aus dem Gleisbett und der Rentner drückt den Betrunkenen geistesgegenwärtig längs zwischen die Schienen auf den Boden und kauert sich selbst da in diese Bucht. Der Zug fährt ein und beide überleben. Das ist Geistesgegenwart. Spontan, unter Druck, ohne Zeit zu überlegen, was ist jetzt das Richtige tun. Spontan, unter Druck, das Richtige tun. Das ist Geistesgegenwart. Respekt. Noch geistesgegenwärtiger wäre gewesen, übrigens für alle, die jemals in so eine Situation kommen, nicht ins Gleisbett springen, sondern irgendwo soll es da einen Schalter geben, wo man draufdrückt und dann wird der Zug angehalten. Das wäre besser. Aber trotzdem war das sehr geistesgegenwärtig. Also Geistesgegenwart. Dieses Wort brauchen wir auch später noch. So, jetzt habt ihr hoffentlich ein bisschen Lust auf die Predigt bekommen und ahnt, dass dieses Thema heute Sehnsucht in dir wecken soll, etwas zu verändern. Oder ich sag's mal ganz pathetisch, ein bedeutungsvolles Leben zu leben. Und damit meine ich ein Leben, was positive Auswirkungen hat auf andere oder auf deine Welt oder so. Und dafür steigen wir jetzt das letzte Mal in den Galaterbrief ein. Und wie immer in dieser Reihe muss ich einen kurzen Überblick geben, weil ihr wahrscheinlich nicht alle gleich viel mitbekommen habt. Vielleicht könnt ihr euch mal melden, gibt es Leute, die sagen, ich habe alle 5 Predigten gehört? 5 hatten wir bisher. Gibt es da Leute? Also hier gesessen oder? Es gibt tatsächlich Leute. Jetzt mal so, wer hat ungefähr die Hälfte? 2 oder 3 ist egal. Ah, das dachte ich mir. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch noch genug. Und wer war nur ein einziges Mal? Das ist jetzt schon fast peinlich, sich zum Ende. Nach 0 frage ich nicht. Also, die Hälfte, also die meisten haben eigentlich relativ viel, das ist schon mal ganz gut. Ich mag es ganz kurz. Weil sonst habt ihr es, die ihr zum ersten Mal jetzt heute hier seid, ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen schwer, jetzt hier reinzukommen. Was soll das Hackfleisch und so? Der Galaterbrief ist ein Wutbrief, also eine Wutschrift, eine Protestschrift, kann man sagen. Das merkt man eigentlich erst, wenn man den mal am ganzen Stück durchliest. Und deswegen haben wir dem Titel gegeben, ich glaube, es hackt. Im Grunde sagt Paulus den Galatern, das sind junge Gemeinden im Bereich Galatien, das wäre heute die Türkei, im Grunde sagt er ihnen, ich glaube, es hackt. Und zwar, weil sich unter diesen Gemeinden, in diesen jungen, sehr jungen Kirchen, man kann auch einfach sagen, unter diesen ganz jungen Christen, Christentum gibt es ja noch nicht lange, ja, die sind jung, jung im Glauben, so. Da macht sich ein Gedanke breit, den er vehement ablehnt, weil er ihn für gefährlich hält. Und dieser Gedanke ist, verkürzt gesagt, dass es wichtig ist, wenn man ein richtiger Christ sein will oder wenn man eine richtige Kirche bildet, dass es dann wichtig ist, dass man noch ein paar der wichtigsten jüdischen Gesetze hält. Der Gedanke ist nicht so absurd, denn das Christentum ist aus dem Judentum heraus entstanden. So. Und zwar das Sabbatgebot. Leute, wenn ihr Christen sein wollt, müsst ihr schon wenigstens den Sabbat halten. Die Beschneidung, das war das Wichtigste. Natürlich nur für die Männer, aber ne, ihr wisst, was es ist. Und gewisse Speisevorschriften. Also, du kannst unmöglich dies oder jenes essen, weil das ist unrein. So. Diese Vorschriften. Es gab vielleicht noch mehr, aber von denen hier kann man aus dem Brief Rückschlüsse ziehen, dass es um die ging, um solche ging. So, Paulus hat gegen diese Dinge gar nichts, er ist selber Jude. Aber er lehnt mit jeder Faser seines Lebens ab, dass ein Mensch irgendeine Auflage erfüllen muss, um von Gott geliebt zu sein oder um Gottes Gnade sich irgendwie zu verdienen. Das lehnt er mit jeder Faser ab und findet es unheimlich gefährlich, ein bisschen, wenn es auch nur ein bisschen ist, Gesetz wieder mit da rein zu mischen. So. Deshalb macht er die Gnade ganz groß und lehnt jede Art von Gesetzlichkeit ab. Und das gipfelte letzten Sonntag, ach so, hier sieht man übrigens mal, das haben wir schon alles gemacht, ne? Das gipfelte letzten Sonntag in dem Satz, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. So. Freiheit. Balsam in den Ohren für jeden unter enger Frömmigkeit leidenden Menschen. Zur Freiheit seid ihr befreit. Nur. Im letzten Kapitel kommt das nur. Nicht von Paulus, sondern da drängt sich eine Frage auf. Die drängt sich bei den Galatern auf und die drängte sich hier auch auf. Leute haben mich das nach der Predigt gefragt, nach den Predigten oder den Matze, weiß ich nicht, ob er auch gefragt wurde. Nämlich die Frage, ja, wenn das jetzt so ist, okay, das da ist riesengroß. Wir müssen nichts tun. Wir sollen auch nichts tun, wir sollen nicht irgendwelche Gesetze da wieder halten und so. Ja, bedeutet das denn dann, dass gleichgültig ist, wie wir leben? Was wir tun? Wenn du das so groß machst, Vergebung Gottes zum Beispiel? Ist das dann, bedeutet das dann nicht eigentlich zwangsläufig oder ist relativ egal, was wir tun? Hey, du bist frei von allen einengenden Vorschriften, fühl dich frei. Jemand hat im Vorfeld zu mir gesagt, scheißegal. Oh, scheißegal. So wie ich das jetzt schon formuliert habe, ahnt ihr, auch die Leute, die mich gefragt haben, ne, ahnen, es kann ja nicht sein. Das kann ja nicht, scheißegal kann doch nicht die Quintessenz sein dessen, was Paulus meint. Das würde auch niemanden von uns begeisternd. Wir würden das nicht Freiheit nennen. Wir würden das, so eine Religion, die den Menschen sagt, du bist ein mieser Typ, aber weißt du was, Gott macht dich trotzdem, alles ist so dramatisch, see you in heaven, viel Spaß noch oder so. Dann, allerdings ist christlicher Glaube manchmal in diese Richtung auch betont worden, muss man schon auch sagen. Dann wird aus Glaube plötzlich eine billige Privatreligion. Und die verlangt von niemandem mehr irgendwas, die verlangt von niemandem Gutes zu tun, sondern eigentlich eher immer, wenn Schlechtes ist, hast du so eine Absolution. So. Niemand braucht so eine Religion eigentlich. So war Jesus auch nicht. So war Paulus auch nicht. Und darum geht es jetzt im letzten Teil seines Briefes nochmal um dieses Missverständnis. Und es geht für uns um die Frage, okay, wie werden wir andere, habe ich ja eben drüber gesprochen, bei Inspiration, ne, wie verändern wir uns, ohne dass wir wieder in sowas reinrutschen, was von uns Dinge verlangt und uns runterdrückt. Wie kann man sich verändern, ohne gesetzlich zu werden? So, und der Text, den, wir lesen nur den da, so nach und nach. Wenn ihr das zu klein ist, das müsst ihr gar nicht lesen, ich lese euch vor. Jetzt versuche ich beim Vorlesen immer die Gedanken von Paulus zu ordnen, weil, ihr habt das bei Paulus schon gemerkt, er ist kompliziert. Es wird jetzt in den nächsten 5 Minuten oder so auch mal kompliziert. Aber das gelingt uns dann schon, den zu verstehen. Also, ich lese ihn einfach vor, Satz für Satz. Geschwister, also vorher war, ihr seid zur Freiheit befreit, ne? Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei. So. Jetzt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Jetzt kommen hier ein paar nicht schöne Worte vor, muss ich leider sagen. Selbstsüchtige Natur ist ein Stichwort bei Paulus, in seiner ganzen Theologie übrigens. Wer Lutherbibel oder eine alte Übersetzung kennt, da steht Fleisch. Hier. So. Selbstsüchtige Natur ist aber eine super Übersetzung dafür. Also Paulus geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus ein schwieriger Charakter ist. Von Natur aus, sagt er, geht es dem Menschen um sich selbst. Und wenn ich mich umschaue, muss ich auch sagen, ja, im Großen und Ganzen hast du, glaube ich, recht. Brauche ich nur mich selbst angucken. Dann sehe ich das auch. So. Die Welt ist leider schon so, wie sie ist, weil der Mensch so ist, wie er ist. So. Paulus sagt, missbraucht die Freiheit dieser Gnade Gottes nicht dazu, dass ihr jetzt ein fröhlich, egoistisches, selbstbezogenes Leben lebt. Sondern, nächster Satz ist, dient einander in Liebe. Und das ist ganz eindeutig eine Tat, die er hier verlangt. Ne? Dient einander in Liebe. Es ist also nicht egal, wie wir leben. Lieben sollen wir. Das ist das große Wort. In dem Wort werden alle Taten zusammengefasst. Dann sagt er, denn das Gesetz, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, das hat Jesus gesagt, tatsächlich. Auf die Frage eines Mannes, wie soll ich leben, sagt er, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da drin ist alles zusammengefasst, um was es wichtig ist. Und dann sagt der Mann, ja, das weiß ich, das tue ich auch. Dann sagt Jesus, okay, dann verkauf, was du hast, lass dein Leben zurück, komm mit mir. Liebe als das Zentrale. Habe ich das schon angeklickt? Ja. Weiter im Text. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Da ist wieder der wütende Paulus. Ne? Interessante Randinformation. Offensichtlich gibt es Zoff unter den Galatern. Hat man bisher im Brief noch nicht so mitgekriegt. Aber das würde er sonst nicht so schreiben. Die Betonung von dem hier macht Menschen offensichtlich mindestens nicht netter. Okay, ich bin jetzt wieder im Text, was will ich damit sagen? Das ist genau das, was wir herausfinden wollen, Paulus. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Das ist auch ein sehr wichtiges Wort, um Paulus zu verstehen. Lasst den Geist Gottes dein Verhalten bestimmen. Spooky, Geist Gottes, werde ich zum Schluss nachher noch was sagen. Wir versuchen erstmal nur zu ordnen. Jetzt wird es wieder hart. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere euch drängt. In uns streitet etwas. Um es mit den Worten vom Anfang zu sagen, wir sind inspiriert und motiviert zum Guten, sage ich jetzt mal einfach so platt, und dann tun wir es doch wieder nicht. Nach 3 Tagen oder 3 Stunden. Manchmal handeln wir genauso, oft sogar, wie es uns bei anderen total aufregt. Also da tobt irgendwie ein Kampf in uns. So. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Ich gebe zu, Paulus hüpft von einem zum anderen. Ja? Aber es scheint darauf anzukommen, von wem lässt du dich leiten, wenn es um Veränderung geht? Ja? Von wem lässt du dich leiten, wenn es um ein anderer werden geht? Und interessant ist, er sagt, der eigenen Natur folgen, das hat er ja nun eben nicht so positiv beschrieben, ja? Da kannst du das Gesetz gleich dazu schreiben. Also sich hier unter alle möglichen Gebote und Gesetze unterordnen, das ist glaub, fast dasselbe wie der eigenen Natur folgen. Interessant, dass er das da drüben einordnet. So, jetzt wird es noch härter, dann wird es nochmal schön. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Also wenn du heute zum ersten Mal seit lange mit der Kirche bist, denkst du jetzt wahrscheinlich, na super. So. Aber, also das klingt ja so unheimlich nach christlicher Moral, ne, hier. Was man alles nicht darf. Wir mögen das nicht so, wenn, also ich mag, ihr vielleicht auch nicht, wenn Paulus das so aufzählt. So. Als Ergebnis von unserem So-Sein, ja. Ich habe es mal so geschrieben. Ergebnis ist nicht so viele gute Sachen. Ich habe nicht die Begriffe, ja. Aber ist das nur christliche Moral? Frag mal jemanden, der mit jemand unter einem Dach wohnt, der nur drei dieser Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ausgeprägt hat in seinem Charakter. Ja, ich nehme mal drei raus. Welche habe ich hier genommen? Er ist ständig betrunken. Er neigt zu Wutausbrüchen und zur Eifersucht. Ja, da leidet eine Familie. Das ist nicht christliche Moral. Das ist etwas, wo Leben kaputt geht. So. Und jetzt nochmal, Paulus ist echt nicht nett. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also natürlich hat der Glaube ein Ziel. Und das ist nicht, dass Menschen irgendwie in den Himmel kommen, sondern eine Welt, in der Menschen völlig anders miteinander umgehen. Das hat Jesus so genannt, Reich Gottes. Paulus nennt das nicht so oft so, aber hier schon. Also es geht überhaupt nicht um Privatreligion, sondern um eine andere Art von Welt. Und die wird aus Menschen bestehen müssen, die anders leben. Sonst wird sie nicht kommen. So, sonst wird sie nicht real sein. Und jetzt wird es positiv. Und da seht ihr dann gleich auch die einzelnen Begriffe. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. So, das ist hier auf dieser Seite das Ergebnis. Im Leben eines Menschen können diese Dinge wachsen. Ich habe mal da so einen kleinen Apfel, ja, also wachsen, das ist schon wichtig, Frucht nennt er das. Die werden nicht entstehen, weil sie dir befohlen werden oder weil du sie dir selbst befiehlst. Sie entstehen, wenn Gott sie in einem Menschen wachsen lässt. Das ist immer noch Paulus' Vorstellung jetzt hier, ne? Musst für dich gucken, was du damit machen kannst. Und jetzt ist die Frage, wie jetzt? Einfach so? Wächst einfach so? Setz mich hin, warte mal. Wann werde ich freundlicher? Naja, müssen wir gleich drüber reden. Das ist noch nicht so befriedigend hier, was ich bisher sage, ich weiß. Aber das ist Paulus' grundsätzliche Theologie, kann man sagen. Jetzt geht's noch weiter. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das sagt Paulus im Römerbrief auch nochmal ganz stark. Also im Glauben an diesen Jesus Christus da am Kreuz, da stirbt irgendetwas. Ja? Da stirbt der alte Mensch in mir. Deswegen brauchen wir das Wort da oben noch. Da ist etwas gestorben auf dieser Seite. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist uns bestimmen lassen. Das heißt, da beginnt was ganz Neues, neues Leben auf der anderen Seite, eine neue Geburt. Jetzt bin ich dann fast fertig. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Hier klingt wieder das durch, was er bei den Galatern offensichtlich beobachtet. Ja, anscheinend herrscht genau das bei denen. So. Gesetzlichkeit führt also auf dieser Seite nicht nur zu Streit, sondern auch zu Überheblichkeit, wenn man es besonders gut kann, oder zu Neid, was auch immer. So, jetzt sind wir durch diesen Text durchgeackert. Ohne ihn so ganz zu begreifen, fürchte ich, wenn es euch so geht wie mir. Wir machen jetzt hier eine Zäsur. Das machen wir doch mal nicht so in Predigten. Ne? Aber ich will nochmal auf diese Frage zurück und wir machen eine kurze Pause, wo du reflektieren kannst für dich selbst. Wie werden wir andere, ohne dass wir unversehens wieder unter den Druck geraten? Weil wir müssen. Das ist noch nicht beantwortet, wie gesagt. Das steckt hier drin, die Antwort. Ich werde gleich versuchen, diesen Wust ein bisschen greifbar zu machen für euch und diese beiden Worte vom Anfang wieder dazu benutzen. Aber zuerst mal habe ich gedacht, lass uns mal einen Moment innehalten und nimm dir mal eine Minute Zeit, über dich nachzudenken. Wir werden ein Instrumental hören, das geht dann über in ein Lied, das könnt ihr dann auch mitsingen. Aber am Anfang wird es einfach nur mal ein bisschen geklimpert, hätte ich jetzt was gesagt. Also Musik sein, Musik sein, die dir helfen soll, einfach nachzudenken. Und die Frage ist, wenn du könntest, ja, wenn es möglich wäre, wo wünschst du dir bei dir selbst Veränderung? Gibt es da überhaupt was? Frag dich das bitte nicht oder frag dich das ohne dich zu verurteilen. Deswegen habe ich bewusst da oben nicht so viele gute Sachen. Ich habe das nicht aufgelistet, ja. Weil das ist nicht immer gut, wenn wir uns auf unsere Fehler fokussieren. Kann sein, dass es einen Charakterzug an dir gibt, wo du sagst, ja, ich weiß, der verletzt manchmal Menschen, ich will das nicht, aber es passiert so. Okay, aber du kannst das Gleiche auch von den positiven Begriffen her denken und dazu würde ich dich ermutigen. Also von der Inspiration her. Was davon würdest du gerne mehr in deinem Leben verwirklicht sehen? Wo spürst du den Wunsch, Sehnsucht, Inspiration? Denk mal darüber nach. Dieses Lied hier ist, oder dieses Cover, das ist das Cover von dem Lied, was, wo ihr erst die Klänge hört und das wir dann zusammen singen. Selbsterkenntnis hat nichts damit zu tun, dass man sich schlecht macht. Solltest du nie tun, macht Gott auch nicht. Es hat mit Ehrlichkeit zu tun, ja, mit Aufrichtigkeit, aber auch ganz viel mit Hoffnung und Wille und Zuversicht. So, wir haben noch nicht so richtig beantwortet, wie denn? Außer, dass in dem Lied gerade die Rede davon war, du machst mich neu, ne? Das ist schon ein Schlüssel. Wenn du dir die ganzen Worte da oben jetzt nochmal anschaust, die ich da so aufgelistet habe, dann sieht man ungefähr, wie Paulus denkt. Ich versuche da nochmal eine Schneise reinzuschlagen. Paulus Denke ist so, ein Mensch kann ein ganz neuer Mensch werden. Deswegen umkreise ich mal das da oben. Dafür muss irgendwas in uns sterben. Oder genauer, dafür muss, das klingt jetzt hart, ich sterben. Und dafür muss etwas neu in mir geboren werden, beziehungsweise richtiger, der Mensch neu geboren werden. So denkt Paulus. Jetzt kann man sich fragen, what? Wenn du das zum ersten Mal hörst, müsstest du dich das eigentlich fragen? Wenn du das zum 100. Mal hörst, müsstest du dich das eigentlich auch fragen. Aber Paulus denkt wirklich so. Wenn ein Mensch begreift, dass das, wie wir Menschen eben sind, dass das Christus ans Kreuz gebracht hat. Und wenn ein Mensch begreift, dass sich gerade an diesem Kreuz diese Gnade so sehr zeigt. Ja, und diese Liebe, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wenn ein Mensch davon getroffen wird, so sagt Paulus, nicht in diesem Text, das weiß man, wenn man den Paulus so liest, ja. Wenn wir davon getroffen werden, wie wir sind und wie Gott ist, so, dann sagt er, da stirbt in uns unsere selbstsüchtige Natur, weil uns diese Liebe gewinnt quasi und ein neuer Mensch wird geboren. So ist sein Denken. So, um es noch seltsamer zu machen, gleichzeitig, und damit habe ich mich echt letzte Woche rumgeärgert, ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, aber trotzdem finde ich das jedes Mal schwierig, gleichzeitig denkt Paulus, dass unsere alte Natur und der Geist Gottes miteinander im Streit liegen. Ne? Also das heißt, was denn jetzt? Ist der alte Mensch hinüber oder ist er noch da? Ja, Paulus denkt beides gleichzeitig. Das ist unlogisch. Ja, ich konnte mich mit diesem Gedanken etwas versöhnen, weil mir auffiel, im christlichen Glauben, ich sage es mal, in der Wahrheit des christlichen Glaubens, ja, gibt es unheimlich viel Unlogik. Und in der Unlogik liegt die Wahrheit. Also zum Beispiel, es ist völlig unlogisch zu sagen, Jesus war total Mensch und er war total Gott. Er war nicht halbe halbe, nein, beides total. Es ist unlogisch. Aber nur wenn du beides festhältst, kommst du der Wahrheit näher, wer er war. Sobald du es nach einer Richtung auflöst, bist du mindestens nicht mehr bei dem, was die Bibel meint, wer er war. So, kann man natürlich trotzdem hinterfragen, aber die christliche Botschaft liegt oft darin, unlogische Dinge beide hinzustellen und festzuhalten. Zum Beispiel am Kreuz, da wo ich spricht, stirbt Jesus Christus verlassen von Gott. Ja, er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stimmt. Genauso war es, am Kreuz stirbt Gott selbst. Ist unlogisch. Aber erst wenn du die Spannung von beidem aushältst, kommst du dem näher, was da eigentlich passiert. Oder das Reich Gottes, von dem Jesus oft gesprochen hat, da hat immer gesagt, das ist nah, jetzt hier. Und es kommt später. Es ist schon da und noch nicht da. Beides. Und halte diese Spannungen, die werden dir noch öfter über den Weg laufen, aus. Du kommst dem Geheimnis näher, wie die Dinge sind. Immerhin ist diese Spannung da oben eine, die wir kennen. Also wir erleben ja schon, ja, da gibt es inspirierende Momente in uns, da ist etwas Neues, da ist etwas Lebendiges, etwas Wahres, Gutes wird uns, in uns berührt, ja, so. Und dann sind da diese anderen Kräfte, die uns davon wieder wegziehen. Und es braucht nur so viel und du bist wieder der Alte. Aber dieses Neue war schon real auch.
War nicht einfach nur Hirngespinst. Kennst du vielleicht. Paulus kennt diesen Kampf. Der ganzen Galaterbrief über hat er betont, ihr werdet diesen Kampf nicht gewinnen. So jedenfalls nicht. Nicht, indem ihr euch zwingt. Das klappt nicht und das muss es auch nicht. Und dann sagt er wieder was Unlogisches oder denkt etwas Unlogisches. Diesen Kampf werdet ihr sowieso nie gewinnen. Der ist schon gewonnen worden. Von Gott am Kreuz. Ja, wie jetzt. Dieser Gott wird in euch durch seinen Geist, das zweite wichtige Wort, was wir festhalten müssen, dieses neue Leben wachsen lassen. Also in euch tut er etwas. Gottes Geist ist praktisch einfach Gott, der handelt in dieser Welt. So. Und diese Kraft wird euch verändern. Und das hat sie schon und das hat sie noch nicht. Das hat sie aber schon, aber noch nicht. Beides. Darin liegt die Wahrheit für Wachstum. Du musst gar nichts tun und du kannst was tun. Das wird dein Leben transformieren. Also, ganz kurz gesagt, durch den Geist Gottes, der Geist Gottes sozusagen setzt beim neuen Leben in uns an und daraus wächst diese Frucht. Das ist sein Denken. So. Das Wie geht das, ist damit immer noch nicht beantwortet. Ein Teil der Wahrheit, wenn ihr fragt, wie geht das, ein Teil der Wahrheit oder der Antwort ist, ich weiß es nicht. Und dieser Teil der Antwort ist gar nicht so unwichtig. Ich weiß es nicht. Es ist mir tatsächlich ein bisschen ein Rätsel. In Zeiten der Enttäuschung über mich selbst glaube ich es noch nicht mal mehr. Und in anderen Zeiten sehe ich, dass es passiert, dass da was wächst. In Menschen. Ich sehe diesen alten Mann und sehe einen großen Charakter. So. Ich glaube, es ist gesund, sich erstmal zuzugeben, wie das passiert, weiß ich nicht. So wie du nicht erklären kannst, wie eine Frucht wächst. Also Biologen können es vielleicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das so erklären könnte, dass man kann es mindestens nicht nachbauen. Bisher nicht. So ungefähr. Es passiert, aber ich weiß nicht richtig wie. Es ist aber was Natürliches. Es ist nicht irgendwie was Übernatürliches. So. Und sowas kann passieren bei dir und sogar bei mir. Zwei Dinge will ich aber schon noch mitgeben und nicht nur sagen, ich weiß auch nicht wie. Schaut mal. Die zwei Dinge, die ich am Anfang genannt habe. Und für mich sind diese beiden Worte wichtig geworden, um mit dem, was Paulus hier sagt, was anfangen zu können, was Praktisches im Alltag. Inspiration und Geistesgegenwart. Ich habe gesagt, der Mensch ist fähig, ist ein Wesen, das fähig ist, sich inspirieren zu lassen. Der Moment, wenn das passiert, ich weiß, die Momente verfliegen schnell. Der Moment, wenn das passiert, diese Momente sind Chancen. Ich glaube, diese Momente sind Chancen. Ich glaube sogar, diese Momente sind wie wenn Gott dich anschubsen würde. Das Antippen seines Geistes sozusagen, ja, Gottes Wesen in dir. Ich sag mal, eigentlich sind das heilige Momente. Egal jetzt, ob nach einem Filmabspann oder irgendeine Begegnung, irgendwas, wo in dir aufflammt, so könnte ich sein oder so könnte man sein, so sollte ich handeln, irgendwie so. Sogar wenn es ein Kitschfilm war gerade. Gott berührt etwas in dir, was wachsen kann, soll, will. Und meine praktische Sache ist einfach nur, nimm diese Momente ernster. Und zwar nicht, weil sie alle zwei, drei Schaltjahre oder zwei, drei Monate oder Wochen mal vorkommen, sondern weil ich glaube, die kommen sehr oft vor. Und wir Menschen sind nicht nur Menschen, die sich inspirieren lassen, sondern wir sind Menschen, die inspiriert leben können. Stetig inspiriert leben können. Da steckt das Wort Spirit drin, ne? Geist oder Atem, Hauch. So. Inspiriert leben bedeutet, in solchen Momenten, wo Gott dich antippt, man könnte sagen, Gott atmet aus, du atmest ein. Ich rede jetzt vom Atem, weil da Spirit steht. Ja? Die Bibel sieht tatsächlich die Schöpfung so. Ja? Von Gottes Atem lebt die Welt. Also alles, was ist, ist, weil Gott atmet. Das ist eine theologische Aussage oder eine religiöse Aussage. Aber die hilft mir zu verstehen, wie Veränderung geschieht. Ich kann das einatmen. Ständig. Und dann wächst, wie wenn ich gute Luft atme, werde ich gesünder. Wie wenn ich gute Dinge zu mir nehme. Das ist das, was ich tun kann. Das ist nichts Übernatürliches, was ganz natürlich ist. Dass es allerdings atmen wird, kann ich nicht nur einatmen. Ich muss auch mal ausatmen. Und das würde ich dir vorschlagen. In inspirierenden Momenten. Atme nicht nur ein, sondern aus. Heißt ganz schlicht, tu es. Also wenn du denkst, ich könnte, dann tu es. Tu es bald. Nach 3 Tagen ist vorbei. Nach 3 Stunden schon wahrscheinlich. Und dann kannst du ein inspiriertes Leben leben. Sozusagen dem Impuls folgen und es tun. Ich glaube, nur wenn du das ausdrückst, wird es etwas, was wächst in dir. Sonst bleibt es immer nur Hoffnung. So, also es ist wie wenn ich kann Eiweiße zu mir nehmen, aber ich muss auch mal trainieren, sonst passiert mit dem Eiweiß nichts Gutes in mir. So, ja. Ich meine, das ist also ganz schlicht, wenn du denkst, ich sollte Entschuldigung sagen, Inspiration, dann tu es. Sag Entschuldigung. Das bedeutet inspiriert leben. Wenn man ein Mensch wird, der das tut, ja, das bedeutet sich vom Geist Gottes leiten lassen. Jesus hätte das so gesagt, das bedeutet mir nachzufolgen. So, und ich glaube übrigens, dass manchmal sagen ja Menschen, warum passiert denn, wenn Gottes Geist oder Gott selbst so auf diese Welt liebt und hier anscheinend handelt, warum passieren so wenig gute Dinge? Warum passieren so wenig Wunder? Ich glaube, es passiert so wenig, weil Gott es sauschwer hat, jemanden zu finden, durch den er handeln kann. Ich fürchte, dass Menschen inspiriert sind und dann doch nicht handeln. Und dann passieren die Dinge, die passieren könnten, nicht. Umgekehrt bedeutet das, jede kleine, noch so kleine, liebevolle Tat von dir ist ein Wunder, wenn man so denkt. Ne? Gottes Handeln durch dich an jemand. Und wenn wir das öfter tun, Inspiration in die Tat umsetzen, ein- und ausatmen, einatmen und tun. Wenn wir das öfter tun, dann wird das hier in uns wachsen, Geistesgegenwart. Wenn einer geistesgegenwärtig, also spontan unter Druck richtig handelt, ja, dann zeigt das, der befolgt keine Regeln. Der ist so. Das ist geistig. Ich bin so. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen tut er das so. Er ist so geworden mit der Zeit. Ich kenne diesen alten Mann nicht. Ich weiß nicht, ob er so ist. Ne? Aber das ist eigentlich Geistesgegenwart. Druck ist leider sehr entlarvend. Unter Druck zeigt sich, wer wir sind. Ob wir feige sind oder mutig, ob wir geduldig oder aufbrausend sind, ob wir freundlich oder fies sind. Das zeigt sich oft. Wer wir sind, zeigt sich oft unter Druck. Das ist blöd. Aber jedes Mal, wenn wir, wieder platt ausgedrückt, etwas Gutes tun, wächst das Gute ein bisschen in uns und wird zu unserer zweiten Natur. Jedes Mal, wenn du der Inspiration folgst, wird Gottes Geistesgegenwart zu deiner Geistesgegenwart. Seine Gegenwart in deinem Leben wird zu deiner Geistesgegenwart. Das ist ein bisschen ein Wortspiel, ne? Etwas vom Wesen Gottes wird deins. Charakter wächst, reift. Du handelst immer öfter geistesgegenwärtig. Ich rede sehr idealistisch, ich weiß. Aber ich glaube, dass das ist, was uns auch inspiriert, Idealismus. Wenn man sich Christus anguckt und sein Leben, dann muss man sagen, das ist eigentlich das Vorbild. So wäre das wahre Menschsein. Ja? Der Anspruch ist da, also jedenfalls aus meiner Sicht. Und die meisten würden wohl sagen, okay, so wie Jesus leben, selbst wenn ich gar nicht an ihn glaube, ja, aber gut, das Leben, was er gelebt hat, das war schon da. So, du kannst die Bergpredigt lesen, dann weißt du, wie der Anspruch ist. Werden wir das schaffen? Nein, ich zumindest nicht. Aber das ist nicht der Punkt, ob wir das schaffen. Der Punkt ist die Inspiration und das Wachstum. Und dass dieser Christus dir sagt, wenn du handle, wie ich handle, bleib bei mir, folge mir, in meiner Nähe. Und dann bist du ein neuer Mensch. Einfach nur, weil du in meiner Nähe bist. Du bist es. So. Und dann wirst du es auch. Schon und noch nicht. Du wirst nie bei dem Ideal ankommen. Das Ideal ist das, was dich inspiriert, ein anderer zu werden. So, weißt du jetzt, wie das geht? Sich verändern? Nein, wahrscheinlich immer noch nicht. Aber du kannst dir diese zwei Worte merken. Mir helfen sie. Inspiration und Geistesgegenwart. Aus Inspiration, wenn wir ein- und ausatmen, kann Geistesgegenwart werden. Zum Schluss zwei Tipps, einfach nur um der Vollständigkeit halber, ehrlich gesagt, und um Paulus noch ganz bis zu Ende durchzuhaben hier. Und weil wir den Titel gewählt haben anhand eines Textes, über den ich jetzt heute gar nicht gepredigt habe, aber das wusste ich vor 8 Wochen noch nicht. Der Titel heißt ja, wie heißt der Titel? Jetzt springe ich erstmal da in das Wort rein, in den Text rein. Aber das sind nochmal zwei ganz nette Tipps, ich will sie nur noch erwähnen. Da sagt Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Also, hier hat jeder seine Schwächen, seine Laster. Er sagt denen, geht nachsichtig miteinander um, helft einander, seid nicht überheblich, also helft einander. So, und dann sagt er weiter unten, macht euch nichts vor, was man sät, wird man ernten. Das ist der Titel für heute eigentlich gewesen. Ne? Also seid ehrlich gegenüber einander und euch selbst gegenüber vor allem. Ja? Und dann überleg, worauf willst du säen? Darauf, dass du das schon schaffen wirst, dass du aus deiner eigenen Kraft ein guter Typ werden wirst? Oder willst du auf Inspiration und Geistesgegenwart setzen? Auf Gnade? auf Gottes Atem, der dir Leben einhaucht, der dich transformiert mit der Zeit. Die Frage zum Schluss ist da, wem traust du Veränderung zu? Das war der Galaterbrief. Und jetzt singen wir drei Lieder miteinander. Und es sind Gebete. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, Schöpfer und Kraft unseres Lebens, wir danken dir, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Und du liebst uns auch, weil du uns kennst. Und wir haben so in unseren Köpfen jetzt die Dinge, wo wir Veränderung uns wünschen. Wir bitten dich um Hoffnung und Zuversicht und um Erleben deiner Veränderung in uns. Und wir danken dir dafür. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.